Es beginnt, glaube ich, alles mit authentischer Kommunikation einfach. Also schon bei zum Beispiel die Infovideos, die ich nach Gremiensitzungen oder so aufnehme, das sind meistens One-Taker. Also ich lasse auch Versprecher drin. Ich probiere einfach so zu reden, wie ich im Alltag mit den Bürgern rede, damit nicht schon die Sprache eigentlich die erste Hürde ist, um sich überhaupt Politik zu nähern. Und dann haben wir ganz viele Formate aufgebaut. Also wie eine Bürgersprechstunde, die ich jeden zweiten Montag hier im Grazer Rathaus anbiete. Bei mir jeden Dienstag einen Kaffeeklatsch für die älteren Mitbürger, den wir organisieren. Wir haben jeden Sonntag einen Wochenrückblick, den ich veröffentliche, wo ich die Termine der Woche einfach nur kurz abreiße, damit die Menschen verstehen, was überhaupt so ein Bürgermeisteralltag bedeutet. Und über die pure Macht der Wiederholung etabliert sich so ein Format dann und die Menschen kriegen mit, okay, da kann ich mich beteiligen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Ich freue mich ja besonders immer, wenn ich mit Menschen sprechen kann, die Dinge verändern wollen, die Dinge verbessern wollen und die mit Zukunftsoptimismus nach vorn schauen. Und deshalb freue ich mich besonders auf diese Folge, denn ich habe einen jungen Mann zu Gast, der letztes Jahr mit gerade mal 24 Jahren zum jüngsten Bürgermeister Brandenburgs gewählt wurde. Seine Stadt heißt Garz, liegt in der Region Uckermark und leidet wie so viele Städte im ländlichen Raum unter Überalterung, einer hohen Arbeitslosigkeit und der Anteil der AfD-Wählenden bei der letzten Bundestagswahl lag bei über 50%. Er will dieser Stadt das Selbstvertrauen und ein Selbstbewusstsein zurückgeben. Und wie er das macht, was dabei schwerfällt, was aber auch richtig gut läuft und was seine Pläne sind, darüber spreche ich mit dem Bürgermeister der Stadt Garz. Und ich sage schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in diesem Podcast, lieber Luca Pivoda.
Moin Toni, danke für die Einladung.
Luca, wie schön, dass du hier bist. Und ich habe schon gesagt, jüngster Bürgermeister Brandenburgs, da wollen wir natürlich drüber sprechen, wie es dazu kam. Wir wollen über Garz sprechen, über dein Garz. Wir wollen über deinen persönlichen Weg sprechen, aber natürlich auch, das ist ja das Thema dieses Podcasts, auch über deinen Blick auf Ostdeutschland, was gut läuft, was schlecht läuft. Aber ganz zum Anfang, als ich mich so vorbereitet habe auf diese Folge, dachte ich so, ey, dann bist du 24, jetzt bist du 25, dann bist du irgendwann Bürgermeister, kriegst vielleicht so einen Schlüssel in die Hand gedrückt von so einem Bürgermeisterhaus oder Rathaus. Was ist so das bestimmende Gefühl gewesen, als du so diesen ersten Moment hattest, Bürgermeister deiner Stadt zu sein? Kannst du dich da noch zurückerinnern?
Ja, ganz gut tatsächlich. Natürlich war es erstmal ein unglaublicher Stolz. Also wir haben den Wahlabend ja gemeinsam verbracht. Dementsprechend waren da so Freunde, Familie versammelt. Wir haben natürlich unglaublich groß gefeiert. Ehrlich gesagt war die Wahlnacht total verrückt, weil wir auch zur Wahl des Europäischen Parlaments angetreten sind. Mhm. Und da haben wir es ganz knapp reingeschafft mit 1.500 Euro Wahlkampfbudget, sage ich immer gerne dazu, haben wir 227.000 Stimmen erhalten. Aber deshalb war irgendwie um 20.30 bis 21.30 die Stimmung mega gut, weil ich da eben Bürgermeister wurde. Wir haben ein paar Leute in die Stadtverordnetenversammlung bekommen und so. Das hat alles mega gut geklappt. Und dann ging es so weiter, dass wir gemerkt haben, oh, wir schaffen es ganz knapp nicht ins Europäische Parlament. Da haben wirklich ein paar tausend Stimmen gefehlt. Und dann waren wir mal drin, mal nicht drin. Und dann um 3:30 nachts stand es endlich fest, dass wir im Europäischen Parlament sind. Und dann wurde natürlich nochmal gefeiert. Dementsprechend, die Wahlnacht an sich war total verrückt, wie auch das Amt an sich, aber größtenteils natürlich stolz, total viel Dankbarkeit, auch dass ich so einen Vertrauensvorschuss bekommen habe, ohne zuvor ein öffentliches Amt inne gehabt zu haben. Also ganz viele Gefühle wirken da irgendwie zusammen.
Ja, glaube ich. Es ist ja, glaube ich, nicht aller Tage, dass man so ein Amt antritt. Und jetzt Alter hin oder her, ich glaube, man hätte sich auch mit 44 wahrscheinlich, wäre man genauso stolz gewesen, seine Stadt vertreten zu dürfen. Von daher, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich habe schon gesagt, Garz ist jetzt, würde ich mal die steile These aufstellen, vielleicht nicht jedem der Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht direkt ein Begriff. Magst du uns einmal mit auf der Landkarte mitnehmen? Wo liegt Garz? Wie muss man sich vorstellen, wenn man so am Ortseingangsschild stehen würde? Was erwartet einen in deiner Stadt?
Gerne. Also die wunderschöne Stadt Garz-Utter liegt in Brandenburg, direkt an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern und Polen. Also wir sind im Dreiländereck sozusagen, haben dementsprechend natürlich auch eine stark deutsch-polnische Orientierung und Verbundenheit. Und wir haben 2500 Einwohner, also sind eine sehr kleine Stadt, aber eben eine Stadt seit 1249. Und den Stadttitel bekommt man glücklicherweise nicht aberkannt. Dementsprechend sind wir auch heute noch Stadt, was natürlich sehr cool ist. Und wir haben natürlich sehr viele Strukturherausforderungen, die du auch schon angesprochen hast. Also wir haben jeden zweiten Einwohner über 65 Jahre alt in Garz. Das sind natürlich massive Herausforderungen, ob die Kita, ob die Schule überhaupt so weitergehen kann, ob die Unternehmen vor Ort auch eine Nachfolge finden und so weiter. Also da sind ja zahlreiche Fragen damit verbunden. Wir sind natürlich auch im ländlichen Raum, wenngleich wir auch eine halbe Stunde nur von Stettin entfernt sind als Metropolregion, wo wir auch viel mehr Synergien draus schöpfen könnten. Und wir haben natürlich auch ganz viele finanzielle Herausforderungen. Also die Stadt ist wie viele andere Kommunen auch finanziell nicht auf Rosen gebettet. Wir müssen ganz viel im Ehrenamt machen. Und diese Herausforderungen natürlich zusammengenommen haben wir jetzt analysiert, auch schon im Wahlkampf und eben Lösungskonzepte vorgestellt, wo wir eben mit der Ankündigung reingegangen sind, wir werden ganz viel anders machen. Wir werden euch auch was zumuten, ehrlich gesagt. Wir werden auch Fehler machen, weil wir eben noch nie zuvor das alles probiert haben. Aber es ist der einzige Ausweg, um nicht in diese Abwärtsspirale immer weiter zu gehen.
Und was macht Garz für dich besonders? Also was ist so dein... Wenn du bist du ja Kulturbotschafter, Stadtbotschafter wärst, was macht dein Garz aus für dich ganz persönlich?
Einerseits die Landschaft, weil wir direkt am Nationalpark Untersodertal liegen und auch an der Oder direkt liegen. Also es ist wirklich eine einmalige Landschaft. Wir sind auch Gründungsstadt des Nationalparks, was mich natürlich immer sehr stolz macht. Also das Landschaftliche kann man über Radwege, natürlich auch dann mit Radreisen an die Ostsee, mit Haltestationen in Garz mitnehmen. Und auch die Altstadt ist in großen Teilen noch erhalten. Also wir wurden im Zweiten Weltkrieg zu 80% zerstört. Trotzdem sind noch die zwei alte Kirchen, das Rathaus, viele Dinge einfach erhalten, eben auch die historische Stadtmauer. Also man kann durchaus sich historisch auch hier ausleben. Und dann natürlich auch kulturell. Also in Garz gibt es seit 1969 eine ganz große Karnevalsgesellschaft für unsere Region, die auch immer ausverkauft ist. Also wir haben die Kulturallianz gegründet, wo wir wirklich fast wöchentlich Kulturveranstaltungen anbieten. Also wir entwickeln uns auch zum Kultur-Hotspot, wo wir überregional natürlich auch Menschen anziehen wollen. Und natürlich dieser ganz eigene Schlag Menschen, der vielleicht erstmal grundskeptisch ist, wenn man gerade auch viel Neues probiert, aber das im Herzen eigentlich gut meint. Und das zusammen ist eine Kombination, wo ich mich unglaublich wohlfühle.
Ja. Ist es so eine Grundskepsis gegenüber Neuem, würdest du das sagen? Ist die vorhanden?
Ich hab's
eher schon, bei den Älteren?
Ja, auch. Also es ist ja insgesamt dieser Dualismus, der nicht ganz zusammenpasst, dass ich auch bei den Menschen wahrnehme in den zahlreichen Gesprächen, dass auf Landes-, Bundesebene eine große politische Frustration einfach da ist. Du hast ja an den Wahlergebnissen beschrieben, also man merkt, dass die Menschen den bisherigen Parteien einfach nicht mehr vertrauen, dass sie die Probleme lösen können, eben wie die Bahnverbindung vor Ort ausgebaut werden kann, wie einfach die Arbeitsplätze erhalten bleiben, weil wir auch große Arbeitgeber haben in der Region, die wirtschaftlich auch gerade schwere Zeiten durchmachen. Also diese ganzen Fragen sind ja da, was natürlich erstmal eine Skepsis auch erzeugt, wenn ich da als damals 23-jähriger, 24-jähriger Dulli irgendwo rumtune und sage, wir machen jetzt alles neu und das kriegen wir schon irgendwie hin. Dass das natürlich nicht alle gleich Hurra schreien, weil sie vielleicht ganz andere Erfahrungen auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch in der Wendezeit gemacht haben, ist für mich natürlich klar. Aber wenn man den Menschen beweist, quasi wirklich mit Geduld, ich bin jetzt über Jahre da, wir haben ja auch schon vor dem Wahlkampf seit 2021 hier einen Kulturverein aufgebaut, um zu zeigen, was alles möglich ist. Und wenn man beständig einfach Leistungen liefert sozusagen und nicht nur redet, sondern auch wirklich ins Machen kommt, das nehmen die Leute schon sehr klar wahr. Und deshalb glaube ich, mit beständiger Arbeit, nicht mit großen Reden, die müssen auch irgendwie kommen, damit man die Leute motivieren kann, aber mit der ganz klaren Arbeit im Hintergrund immer kann man die Menschen auch wirklich erreichen und zum Mitmachen motivieren, was dann eine lebendige Demokratie erzeugt, worüber auch ganz viel gesprochen wird, aber es geht eben in vielen kleinen Städten einfach voran.
Naja, und du hast mal irgendwo, habe ich gelesen, ein Zitat gesagt, dass auch so Kommunalpolitik da ist, um auch Bundespolitik zu erklären, um es irgendwie den Leuten nahbarer zu machen oder zugänglicher. Ich glaube, das ist ja auch ein großer Teil dessen, ne, was passiert irgendwie im fernen Berlin, wo man vielleicht gewisse Entscheidungen nicht nachvollziehen kann, die einen auch unmittelbar gar nicht betreffen, sondern man ganz andere Sorgen und Lebensrealitäten hat. Und trotzdem musst du es ja irgendwie einordnen und kann nicht wie so ein Fremdkörper agieren. Aber genau, und du hast gesagt, so in Garz, dein Garz. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen schauen, wie es dich in dieses Amt gebracht hat. Du bist 1999 geboren, dann in Garz aufgewachsen, hast dein Abi gemacht und hast dann deine ersten politischen Versuche, bevor du deine eigene Partei gegründet hast, in der SPD. Woher kam dieser, weil das ist auch spannend, ich hoffe, wir kommen dahin galant, nämlich zu dem Bürgermeisterkampf, würde ich ihn mal sagen, innerfamiliärer. Was waren so die ersten Motivationen, auch politisch aktiv zu werden bei dir?
Sehr gerne, genau. Also ich bin in einer SPD-Familie groß geworden, weil mein Großvater und auch mein Vater eben politisch aktiv waren und auch kommunalpolitische Ämter innehatten. Dementsprechend war das immer Thema in der Familie, also es wurde immer politisch diskutiert und dann bin ich mit 15 Jahren, also 2014, dann erstmals mit zu einer SPD-Parteiveranstaltung gegangen, wo ich eben sehr erschrocken war, dass da keine jungen Menschen sind. Es gab auch keine Jusos. Also man hat komplett ältere Menschen eben getroffen, was nicht unbedingt einladend war. Dann habe ich das 2 Jahre mitgemacht von Info-Wahlkampfständen und was man sich alles so vorstellen kann. Habe dann 2017 ein Praktikum im Bundestag gemacht bei unserem lokalen SPD-Abgeordneten Stefan Zierke, was auch cool war. Und Stefan auch ist ein cooler Typ. Also es gibt coole Menschen in der SPD, nur die Strukturen sind eben so langweilig, bürokratisch, alt einfach, wenig innovativ. Und das hat mich so gestört, dass ich dann 2017 nach dem Abitur zum Studium nach Greifswald gegangen bin und auch in Greifswald eben ein komplett neues Biotop von jungen Menschen und so gestoßen bin, die sich auch politisch heimatlos gefühlt haben. Dementsprechend haben wir in 2018 eine eigene Partei gegründet und dann ging das alles los bis hin zum Europaparlament und zum Bürgermeisteramt, wie das eben jetzt entstanden ist.
Ja, ja. Genau, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil dein Großvater war lange Zeit, wenn ich das richtig gelesen habe, Bürgermeister in Garz. Aber erstmal will ich natürlich wissen, du hast gerade gesagt, 2018 eine eigene Partei gegründet, die Freiparlamentarische Allianz. Also ich kann mir das total vorstellen, wenn man dann irgendwie so in, man kommt in eine Partei rein, erlebt gewisse Strukturen, gewisse Prozesse und denkt so, naja, irgendwie so vielleicht nicht. Aber was waren eure Hoffnungen oder Erwartungen mit so einer Neugründung oder welchen Spirit habt ihr, wolltet ihr verbreiten und habt ja für euch auch selber irgendwie verbreitet?
Genau, wir wollten natürlich alles anders machen als die bisherigen Parteien und wir sind dann 2024 von der Freiparlamentarischen Allianz, also FPA, mit der Partei des Fortschritts fusioniert zur Partei des Fortschritts, kurz PDF, weil wir einfach uns dann gefunden haben, gemerkt haben, wir sind dieselben Menschen, dieselben Inhalte, dieselbe Größe, also macht Sinn, dass einer auf seine Eitelkeit verzichtet und den Namen hergibt quasi, das haben wir dann gemacht. Also lange Rede, kurzer Sinn, das war der Part und die FPA und die PDF sind eigentlich gleich aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir wollen natürlich größtenteils junge Menschen ansprechen und junge Menschen arbeiten nun mal projektorientiert und nicht strukturbezogen. Das heißt, die kommen vielleicht mal für 6 Monate dazu, weil sie irgendwie eine coole Zeit haben wollen, ein Thema an sich durchsetzen wollen, wofür sie besonders brennen. Und das kollidiert eben total mit den Parteistrukturen, die es bisher gibt, wo man sich ewig hocharbeiten muss, eigentlich 20 Jahre braucht, ehe man vom lokalen Schatzmeister überhaupt mal aufsteigen kann oder so. Und das wollten wir angehen, haben die Partei komplett digital organisiert. Wir haben keine Mitgliedsbeiträge, das so niedrigschwellig wie möglich ist. Nichtmitglieder können auch mitarbeiten bei uns, auch in den Arbeitsgemeinschaften. Wir haben ein Parteiparlament, ein digitales, was wie so eine Art Ideenmarktplatz funktioniert. All unsere Vorstandssitzungen und Kurse sind auf der Website einsehbar. Auch da gibt es Sprechstunden für, dass man sich direkt an die Vorstandsmitglieder wenden kann. Wir nehmen Samstag einen Gaming-Abend für alle Mitglieder. Also wir probieren wirklich alles zu tun, damit junge Menschen merken, das ist eher eine Projektplattform, wo ich wirklich coole Menschen treffe und auch Inhalte durchsetzen kann und nicht so ein langweiliger Apparat, der irgendwie sich selbst nur verwaltet.
Und mit der Partei habt ihr dann auch eine Bürgermeisterin-Kandidatin für Garz gestellt, richtig? Ja. Die dann, und jetzt lösen wir das endlich auf, die dann gegen deinen Opa angetreten ist oder hat Opa zuerst zurückgezogen? Das habe ich nicht ganz verstanden, aber auf jeden Fall gab es gab das eine Momentum, wo es, glaube ich, Familie gegen Parteipolitik stand.
Genau, das war eine echt wilde Zeit. Es war 2019, da war unsere Partei gerade mal 9 Monate alt und wir wussten, dass jetzt die Kommunalwahlen vor der Haustür stehen und die Chance wollten wir natürlich mitnehmen, um unsere ersten kommunalpolitischen Ämter zu erringen. Ja. Mein Opa war von 2008 bis 2019 Bürgermeister in Garz, also schon 11 Jahre und der hat eben immer offen gelassen, ob er nochmal kandidiert oder nicht. Und wir haben eben gesagt, wir können nicht warten, weil wir noch total unbekannt sind. Also wir müssen uns erstmal Namen erarbeiten und so. Das heißt, wir müssen unsere Kandidatin früher bekannt geben. Und er hat sich immer noch nicht entschieden gehabt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, wir müssen jetzt aber starten, dann geben wir unsere Kandidatin einfach bekannt. Das war dann Inge, unsere Kandidatin, die auch Bürgermeisterin geworden ist. Und aber 2 Wochen später hat dann mein Opa seine Kandidatur bekannt gegeben. Dementsprechend war natürlich fürs Stadtgerücht und auch für die Medien so, das ist natürlich sehr interessant, daraus zu machen. Ja, ja. Jetzt, quasi der Enkel rebelliert, gerade auch, wenn mein Opa mich ja politisch mit großgezogen hat sozusagen. Ja. Das war auch echt eine harte Zeit, wenn man dann im Wahlkampf gegeneinander stand natürlich, ohne dass wir es auf die persönliche Ebene gehoben haben. Aber es wurde natürlich viel daraus gemacht durch das Stadtgerücht und so. Und auch familiär war das dann nicht immer einfach in diesen Monaten. Aber inzwischen kommen wir wieder sehr gut miteinander aus. Lustigerweise ist ja, also ich bin ja als Bürgermeister auch Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung und mein Opa ist heute noch Stadtverordneter. Also wir arbeiten auch direkt zusammen, wenn man so will.
Sehr gut.
Deshalb geht das alles wieder. Aber es war eine wilde Zeit, ja.
Also der Hausfrieden ist wieder hergestellt.
Ja,
genau. Sehr gut. Und du hast es vorhin gesagt, du bist dann, also bist zum Studium nach Greifswald gegangen und dann gab es ja aber irgendwann für dich, und das finde ich eigentlich den entscheidenden Moment, jetzt hat sogar Garz, glaube ich, deutlich mehr Einwohner als mein kleines Heimatdorf in der sächsischen Provinz es hat. Und trotzdem hast du irgendwann gesagt so, nee, ich gehe wieder zurück und Garz ist der Platz, wo ich hingehöre. Also vielleicht kannst du das auch so ein bisschen einordnen, weil das finde ich, glaube ich, gerade für jemanden wie ich selbst, ich bin auch irgendwie fürs Studium in die Stadt gegangen und habe dann da meinen Weg gemacht und habe das für mich irgendwie total schön empfunden. Und du hast ja für dich gesagt, nee, ich gehe bewusst wieder zurück, weil da gehöre ich hin. Wie kam das?
Genau, das hat damit begonnen, dass ich dann gemeinsam mit meiner Freundin ja auch überlegt habe, was machen wir eigentlich? Meine Freundin ist eigentlich in Berlin geboren, also hat schon von Berlin nach Greifswald den Kulturschock eigentlich gehabt, von einer Millionenstadt zur 60.000 Einwohnerstadt. Okay. Da habe ich natürlich gesagt, ich würde gerne nach Garz gehen, weil für mich war irgendwie immer klar, ich will zurück nach Garz, weil meine Familie ist ja seit mehreren Generationen aufgewachsen. Auch als ich in Greifswald gewohnt habe für Studium, habe ich trotzdem noch in Garz Fußball gespielt beim SV Blau-Weiß 90 Garz. Also ich bin trotzdem noch heimatverbunden geblieben, weil ich einfach hier alle Leute kenne und mir tat es einfach im Herzen wirklich weh, dass hier einfach nichts vorangeht. Also, dass sich alle damit irgendwie zufrieden geben, dass das immer weiter bergab geht, dass keine neuen Unternehmen gegründet werden, dass hier ganz wenig Kulturveranstaltungen sind. Deshalb habe ich auch in Greifswald noch mit 2021 hier die Kulturallianz gegründet und bin dann auch, noch als ich in Greifswald war, der Vorsitzende dieses Kulturvereins geworden, um Leben reinzubringen. Und deshalb war für mich auch klar, dass ich dann irgendwann zurückkommen will. Meine Freundin hat dann auch Garz kennengelernt und sich darauf eingelassen, sozusagen. Und inzwischen sind wir auch total verortet wieder und total geerdet. Das passt alles. Aber klar, es ist nicht einfach. Man muss natürlich auch auf viel verzichten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich mal feiern gehen will oder so, dann fahre ich meistens auch noch jetzt nach Greifswald, weil mein Bruder da auch gerade noch studiert und man einfach noch seinen Freundeskreis da hat. Man muss natürlich auch auf einiges verzichten, aber man hat hier so ein großes Vakuum, dass man viel mehr gestalten kann, als wenn ich jetzt nach Berlin gehen würde und da den 10. Laden oder 10. Startup oder sonst was aufbauen will, sondern hier ist man eben allein und hat jetzt viel Platz zum Gestalten.
Und man muss ja auch dazu sagen, bei dir ist es so, ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt, aber du bist ja ehrenamtlicher Bürgermeister. Das heißt, es ist alles, es läuft on top. Du hast deinen normalen Vollzeitjob, hast gerade irgendwie, bevor wir dieses Gespräch gestartet haben, gesagt, okay, danach kommt auch noch eine Rutsche, weil dann muss nach irgendwie Akten sortiert werden und dies und das gemacht werden. Das ist ja alles on top. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie kriegst du das irgendwie gewuppt? Jetzt gar nicht mal vom Workload, sondern so von den, wie priorisiert man oder wie sagt man, okay, diese Aufgabe gehe ich jetzt an in Garz, das mache ich jetzt und das lasse ich halt auch irgendwie mal weg. Wahrscheinlich werden ja Menschen zu dir kommen und sagen, ja, wir brauchen jetzt dies, das und jenes und da ist ja jetzt einer, der will ja Gas geben und trotzdem hat ja auch dein Tag nur 24 Stunden. Also wie muss man sich so ein ehrenamtliches Bürgermeisteramt vorstellen?
Also ich habe einen 40-Stunden-Job im Bereich erneuerbare Energien, wo ich dann eben war und jetzt auch gerade wechsle und mich selbstständig mache. Das ist nochmal eine längere Geschichte. Aber war aber der Hintergrund, dass mein Arbeitgeber da auch total gut einfach war und erkannt hat, dass ich da kommunalpolitisch engagiert bin und ich mir auch die Arbeitszeit manchmal so legen konnte, dass es passt. Also trotzdem 40 Stunden erfüllt habe, aber eben so in welchen Zeiten das eben gerade möglich ist. Da bin ich total glücklich drüber gewesen, dass das überhaupt geht und die Grundlage war, warum ich das machen kann. Aber der Bürgermeisteralltag besteht ja aus ganz viel Vereinsbesuchen, die Stadtverordnetenversammlung vorzubereiten. Da haben wir auch einen Bau- und einen Kulturausschuss, wo die Inhalte besprochen werden müssen. Man muss sich Mehrheiten organisieren. Wir müssen natürlich auch die kulturellen Veranstaltungen planen. So gibt es ganz viele Themen. Wir müssen uns um Fördermittel bemühen, weil wir gar nicht die Eigenanteile überhaupt für so ein Bauprojekt mal stemmen könnten. Natürlich ganz viele kulturelle Aktivitäten, also die Vereine verstehen, ich habe Bürgersprechstunden, die ich anbiete, also das ist eine Aufgabenfülle, dann bin ich noch von 3 Vereinen zwischen der Vorsitzenden, was mit dem Bürgermeisteramt so halb direkt zusammenhängt, ich bin im Aufsichtsrat der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, bin auch Mitglied des Kreistages, also da kommt wahnsinnig viel zusammen, das geht natürlich nur, wenn die Familie, auch das direkte Umfeld einfach Rücksicht nehmen und das leider auch so ist, selbst wenn ich mich im Freundeskreis treffe, dass der meistens sich daran orientiert wird, ob ich kann, ob wir diesen Termin nehmen oder einen anderen, das fühlt sich auch manchmal echt doof an, weil ich dann wieder sagen muss, nee, geht nicht und wollen wir nicht später treffen oder das hat schon Nachteile. Man muss auch viel natürlich Entbehrungen hinlegen im Alltag. Ja. Aber wenn man ambitioniert ist und Ziele hat und auch ganz viele im Umfeld einfach mitziehen, dann motiviert das total. Also es gibt ganz viele Menschen in Garz, die überhaupt erst aktiv geworden sind seit den Kommunalwahlen. Das merkt man daran, vielleicht das nur als Beispiel noch. In den letzten 6 Monaten haben sich allein 3 Vereine in Garz gegründet. Wir haben jetzt einen Dart-Verein, wir haben einen Chor neu aufgebaut und wir haben jetzt einen eigenen Förderverein fürs Rathaus. Was alles in den letzten 6 Monaten entstanden ist, größtenteils nicht durch mich initiiert, sondern weil einfach Menschen diese Selbstwirksamkeit auch erlebt haben und dann selbst mit anpacken. Und das beflügelt natürlich total.
Ja, aber das ist eine richtig schöne Überleitung, weil du stehst ja auch für einfach einen neuen Stil von Politik, auch etwas, was vielleicht jetzt, also ohne deinem Opa nahe zu treten, keine Ahnung, habe ihn nie kennengelernt, aber vielleicht etwas, wie die Einwohner und Einwohnerinnen von Garz nicht gewohnt waren. Und du hast auch mal gesagt, so deine Ansätze sind Transparenz und Offenheit. Wie würdest du so grundsätzlich, also was braucht auch so eine neue Art von Politik, Vielleicht auch besonders in einer eher strukturschwächeren Region, jetzt nicht irgendwie eine Metropole, wo alle wissen, gut, da fließen auch nicht die Gelder, aber einfach eine andere Infrastruktur da ist. Was glaubst du, was muss moderne Politik mitbringen oder was versuchst du auch einzubringen?
Es beginnt, glaube ich, alles mit authentischer Kommunikation einfach. Also schon bei zum Beispiel die Infovideos, die ich nach Gremiensitzungen oder so aufnehme, das sind meistens One-Taker. Also ich lasse auch Versprecher drin. Ich probiere einfach so zu reden, wie ich im Alltag mit den Bürgern rede, damit nicht schon die Sprache eigentlich die erste Hürde ist, um sich überhaupt Politik zu nähern. Ja. Und dann haben wir ganz viele Formate aufgebaut. Also wie eine Bürgersprechstunde, die ich jeden zweiten Montag hier im Garzer Rathaus anbiete. Bei mir jeden Dienstag einen Kaffeeklatsch für die älteren Mitbürger, den wir organisieren. Wir haben jeden Sonntag einen Wochenrückblick, den ich veröffentliche, wo ich die Termine der Woche einfach nur kurz abreiße, damit die Menschen verstehen, was überhaupt so ein Bürgermeisteralltag bedeutet. Und über die pure Macht der Wiederholung etabliert sich so ein Format dann und die Menschen kriegen mit, okay, da kann ich mich beteiligen. Ich mache auch immer wieder Aufrufe, da könnt ihr euch irgendwie einbringen, da werden Ideen gesucht. Und ich glaube, einfach so viele vermeintliche Tabus einfach zu brechen, die gar keine Tabus sind. Also auch dieses Ding, sprich nicht über Geld, was im Privaten ja häufig gepflegt wird, ist bei Kommunalfinanzen genauso gewesen. Heute, kurz vor unserer Aufzeichnung, hatte ich auch ein Video nochmal veröffentlicht, dass wir nur noch eigentlich 1.059 Euro für die kulturellen Aktivitäten dieses Jahr haben. Also für Stadtfest, 150 Jahre Feuerwehr, Weihnachtsmarkt und so weiter, sind noch 1.059 Euro im Kulturbudget der Stadt, was vorne und hinten nicht reichen wird, wo wir Unternehmen, auch Privatpersonen brauchen, die spenden. Und wenn man das einfach immer wieder offenlegt und den Menschen auch sagt, guck mal, so ist die Ausgangslage und wir machen das sowieso alles in Ehrenamt, aber da kannst du mit anpacken. Das ist eine ganz andere Art, wie man auch Menschen anspricht und wie Menschen sich motiviert fühlen, da auch mitzuwirken.
Ist das, finde ich mega spannend, ist das auch ein Teil des Dilemmas vielleicht, warum etablierte Parteien nicht mehr durchdringen, weil Sprache eben nicht mehr so einfach gemacht wird, sondern man versucht, möglichst verklausuliert zu sprechen, um sich nicht angreifbar zu machen? Würdest du sagen, das spielt da mit rein?
Genau, insbesondere nochmal in der kommunalen Ebene, glaube ich, weil Parteien funktionieren ja wie riesige Tanker, die ganz schwer nur wenden können oder überhaupt neue Kurse einschlagen können. Und das geht in der Kommunalpolitik eigentlich gar nicht, weil es die direkteste Ebene von Politik ist, wo du dich eigentlich immer rechtfertigen musst oder zumindest zeigen musst, was du machst. An der Supermarktkasse, auf dem Sportplatz muss ich immer sagen, was konkret passiert. Ich kann nicht sagen, die Fraktion berät erst oder der Ausschuss muss noch fragen. Und die wollen konkret Ergebnisse sehen. Und da muss man sich auch neue Formate ausdenken. Und das geht in so etablierten Strukturen wie bei der SPD, wo ich es gesehen habe, auch in der CDU wahrscheinlich ganz ähnlich einfach nicht, dass man da einfach mal ausbricht und neue Formate probiert, ohne einen großen Gegenwind in der Partei zu bekommen. Und das ist eben anders, dass wir uns das alles selbst aufbauen und neue Dinge probieren.
Ja, total. Ich kann mir das ja vorstellen, wahrscheinlich läufst du über den Marktplatz und dann kommen alle möglichen Menschen zu dir und sagen, ey, wir müssten mal, wie steht's darum? Und das muss auch noch gemacht werden. Und ich glaube, so ein Verschleiern oder Drucksen funktioniert da. Also schlichtweg nicht, wird es ja auch in gewissen Teilen geben, aber der Großteil muss einfach ehrliche Kommunikation sein. Ja. Sonst sind sie, glaube ich, sehr ehrlich mit dir. Das kann ich mir vorstellen. Genau, ich wollte noch, weil ein Thema, was du auch, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, zu deiner Person, was du natürlich auch gesagt hast, ist einfach der Aspekt, was aktive Politik anbelangt und auch, dass das irgendwie vielleicht ein Thema ist, wo die traditionellen Parteien irgendwie ein kleines Problemchen haben, irgendwie, dass Leute auch bewusst Menschen suchen, die mit anpacken, die sich auch zeigen, die auch vor Ort sind. Und ich habe bei euch gelesen, dass halt das auch so ein bisschen, ja, so ein luftleerer Raum ist, dass, keine Ahnung, die großen Parteien halt gar nicht da sind. Wer dann da ist, gut, wart ihr natürlich, aber es sind natürlich auch so eine Partei wie die AfD. Wie macht sich das bei euch bemerkbar? Also mit welchem Gefühl gehen vielleicht die Leute auch in so große Bundestagswahlen, wenn sie vielleicht gar nicht irgendwie auch nicht die Präsenz vor Ort spüren, gerade in so ländlichen Regionen, ob jetzt Ost oder West, aber da ist, glaube ich, der ländliche Raum einfach, egal in welche Himmelsrichtung, hat das gleiche Problem.
Ja, genau. Ich denke auch, wie du meinst, das ist insgesamt ein Problem von strukturschwachen Regionen, einfach nicht speziell von ostdeutschen Regionen. Aber wie du auch meinst, ich glaube, das ist auch der größte Vorwurf, den ich den Parteien immer mache. Sie haben eigentlich alles an Grundlagen, um hier aktiv zu sein. Also sie kriegen eine unglaublich hohe staatliche Parteienfinanzierung. Wenn man sich die Gelder anguckt, die Parteien und parteinahe Stiftungen erhalten, das sind mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr, wo ich mich immer wieder frage, wo versickern diese ganzen Gelder? Also welche Selbsterhaltungsstrukturen werden da gepflegt mit großen Parteizentralen, mit mehreren Verwaltungsmitarbeitern und sonst was? Aber es gibt einfach keine Ortsvereine mehr allein schon, die hier aktiv sind. Das ist natürlich jetzt das, was sich rächt, wenn man immer nur 75-jährige Parteimitglieder hat, die dann eben irgendwann auch einfach wegsterben. So ist die Realität hier vor Ort. Und dann kommt einfach niemand nach und es gibt keine Ortsvereine mehr, sondern nur noch lokale Wählerbündnisse und die AfD. Und die AfD ist ja auch so stark, weil die anderen einfach so schwach sind. Also die AfD nutzt dieses Vakuum aus, organisiert Sommerfeste, ist auch einfach mit den Landtagsabgeordneten bei Stadtvertretungen, bei Dorffesten vertreten, fängt einfach diesen Frust auf, haben nicht immer Lösungen, aber es reicht für die Menschen einfach schon aus, dass sie sich gehört und gesehen fühlen. Das ist einfach die niedrigschwellige Ebene, die man schon hat. Man hat gar keine großen Erwartungen mehr an die Politik, sondern man will einfach nur gehört werden. Und das ist eben das, was ich nicht verstehe, warum SPD, CDU nicht einfach mal neue Wege probieren, weil so wie sie es jetzt machen, wird es noch viel schlimmer.
Ja, und es ist ja einfach auch das Thema von Repräsentanz und von Sichtbarsein und von irgendwie Dasein und Leuten ernst nehmen. Das ist ja so eine also eine Mindestvoraussetzung. Mehr will man ja in Teilen auch gar nicht. Und was ich in dem Zusammenhang auch natürlich spannend fand, und das ist eine Diskussion, also das hat irgendwie, habe ich mich lange oder habe lange drüber nachgedacht, weil als du gesagt hast, du warst behaart, aber fair, und hast gesagt, ey Leute, bei mir haben halt 50% der Leute oder über 50% AfD gewählt. Ich muss mit den Leuten zusammenarbeiten. Und das gehört auch dazu. Also diese ganze Diskussion um Brandmauer kann auf deiner kommunaler Ebene überhaupt gar nicht funktionieren, weil die Dinge umgesetzt werden müssen und halt einfach die Wahlen sind, wie sie sind. Also was macht das auch persönlich mit dir? Oder wie sieht sowas, wie sieht das konkret aus? Wie muss man sich das vorstellen? Da gibt es ja wahrscheinlich auch einfach manchmal so eine Diskrepanz zwischen, ich will die Dinge umgesetzt bekommen im Sinne meiner Stadt und politische Ansichten sind vielleicht unterschiedlich.
Wenn ich die Brandmauer konsequent ernst nehmen würde, quasi, oder mir überlege, wie ich die Brandmauer in Garz umsetzen würde, würde ich scheitern. Also ich wäre handlungsunfähig in Garz als Bürgermeister, weil es wäre nicht nur die AfD-Stadtverordneten, die wir haben, es sind 2 von 10 Stadtverordneten sind von der AfD, die bisher konstruktiv mitarbeiten, also sie blockieren nichts. Selbst als wir jetzt einen Windpark beschlossen haben mit 7 Windkraftanlagen in einem Ortsteil, das ist einstimmig durchgegangen, der Beschluss, weil wir auch ein großes Bürgerbeteiligungsverfahren davor hatten und so und wirklich überlegt haben, wie kriegen wir es so hin, dass die Bürger einen Vorteil davon haben, die Kommune und nicht nur irgendwie da Windkraftanlagen vor der Haustür stehen, wo alle drüber meckern. Also auch bei den Themen, wo man denkt, die AfD zieht sich daran hoch und es wird total irgendwie in Kulturkampf ausarten. Das ist nicht der Fall. Und zum anderen auch, wenn ich, also dann dürfte ich jetzt jeden zweiten Garzer irgendwie nicht mehr grüßen oder nicht mit dem politisch diskutieren. Ich wüsste nicht, wie ich es konkret umsetzen soll. Und ich probiere auch immer wieder zu sagen, das habe ich auch in meiner ersten Stadtverordnetenversammlung als Antrittsrede gesagt, dass ich die Parteipolitik eigentlich außen vor lassen will, weil wir sind in so einem kleinen Radien hier vor Ort, wo es einfach darum geht, wie kriegen wir überhaupt Gelder organisiert, um die Schule zu sanieren oder um irgendwie die Straße zu sanieren. Da geht es nicht darum, ich vertrete das Sozialprogramm der SPD, deshalb kann ich die und die Reden halten oder so. Wir müssen einfach alle zusammenpacken, weil die Zeit viel zu ernst ist dafür. Und deshalb probiere ich die Parteipolitik auszuklammern. Und wenn auch natürlich verfassungsfeindliche Inhalte kommen sollten oder auf Dorffesten mal propagiert werden oder wo einer probiert, sich irgendwie in den Vordergrund zu spielen, und da bin ich es natürlich. Aber sonst, also mehr kann ich nicht leisten oder wüsste nicht, wie ich es umsetzen soll.
Verstehe ich total. Aber wie macht man das als Mensch mit sich aus? Oder ist das, stellt man das in dem Moment mit seiner Rolle einfach zurück und sagt, es ist jetzt auch im Sinne der Sache, im Sinne von den 2500 Leuten, für die ich verantwortlich bin, also müssen wir es gebacken bekommen? Ist das so das überwiegende Gefühl?
Genau, ich habe wirklich gelernt, das zu trennen, was ich selbst denke und was ich als Bürgermeister machen kann. Das heißt nicht, dass ich alle Ideale über Bord werfe und irgendwie sage, ich muss eine Rolle spielen oder sowas, sondern einfach, ich muss die Menschen repräsentieren, die mich gewählt haben. Und die haben eben auf Landes- und Bundesebene teils sehr verschiedene Auffassungen, wie ich jetzt denke, aber ich bin ja für die Kommunalebene gewählt und nicht, um irgendwie Bundespolitik zu kommentieren.
Ja.
Dann muss ich auch einfach einsehen, dass die Menschen das nun mal wollen, was aber auch irgendwie vereinbart werden kann. Also ich sehe da nicht so große Widersprüche, Beispiel mit der Windenergie. Wenn man jetzt sagen würde, in einer kleinen Stadt, wo 52% die AfD gewählt haben, wird man nie Windkraftanlagen umsetzen können, wäre jetzt wahrscheinlich die Annahme. Aber wenn man dann sieht, wie man wirklich Bürgerbeteiligungsformate so stärkt, dass irgendwie ein Konsens entsteht in der Stadt, wo auch die AfD irgendwie nicht dagegen ist, dann zeigt es eigentlich, dass ich probiere, ganz neue Formate zu finden, wo man jetzt nicht Parteipolitik im Vordergrund hat oder sagt, die AfD hat das verhindert oder die AfD hat das umgesetzt und stärkt sich dadurch, sondern eher, wir als Garzer haben das geschafft und das ist irgendwie ein Konsens, den wir haben. Das ist viel demokratieförderlicher, als wenn wir uns wieder verlieren.
Ist das auch so ein Geheimrezept von dir? Irgendwie so ein politisches Mitten? Also anders angefangen, ich glaube, was ich halt momentan so sehe, ist halt ein starkes Gegeneinander. Ne? Man sucht irgendwie die Unterschiede und guckt genau, um sich auch differenzieren zu können, abgrenzen zu können und. Ist das so ein Geheimrezept, wie es funktionieren kann, dass man einfach das Miteinander sucht und schaut, wie kriegen wir es gemeinsam hin? Also ich habe als Anekdote, ich habe natürlich Videos von dir gesehen und da war so eine ältere Dame, die hat dir so geschwärmt von dir, dass endlich jetzt mit dir als Bürgermeister geht es voran. Jetzt mal vorausgesetzt, war nicht deine Oma oder deine Tante und es waren irgendwie Statisten. Da denkt man sich, okay, irgendwie funktioniert es ja, dass man eher ein Gefühl von, ja, wir schaffen das gemeinsam hinbekommt. Würdest du sagen, das ist Teil dessen, wie es gelingen kann?
Ja, also zwei Punkte dazu. Zum einen glaube ich, dass Moralisieren eben gar nichts bringt. Also dass ich auch den Gazern zum 20. Mal erklären könnte, dass die AfD gesichert rechtsextrem ist, was einfach nur eine Worthülse geworden ist, weil es niemand, also dadurch, dass so inflationär gebraucht wird, nimmt es niemand mehr ernst. Und die Menschen werden trotzdem weiter die AfD wählen, weil sie sich einfach so wenig vom politischen System gehört fühlen und auch Vertrauen einfach daran haben, dass man nicht durch diese Argumentation quasi die Menschen davon abbringt, sondern man muss faktisch argumentieren und nicht emotional. Und das probiere ich auch immer wieder klar zu machen, weil das dann das zweite Argument, was ich habe, auch ein AfD-Verbotsverfahren würde hier nichts vor Ort bringen. Das würde eher den Opfermythos nochmal bestärken und einfach zeigen, dass das politische System so abgekapselt ist. Und es ist auch immer meines Erachtens eine Ausrede von SPD, CDU und Co., dass man AfD-Verbotsverfahren gerade forciert, sondern man muss sich einfach selbst überlegen, wie man selbst stärker wird. Also nicht wieder über andere definieren, sondern selbst mal überlegen, wo muss ich mich eigentlich hinterfragen, warum die AfD überhaupt so stark werden konnte.
Ich will noch auf einen anderes Thema zu sprechen kommen, weil das ist Teil dieses Podcasts, nämlich der Blick auf Ostdeutschland. Jetzt bist du, ich habe es am Anfang gesagt, Jahrgang 1999, damit weit weg von irgendeiner Art von, sagen wir mal, DDR-Kind oder sonstigen. Und das sieht man ja auch in Studien, dass logischerweise, je weiter weg man ist, desto weniger relevant ist das Thema einfach für die Menschen. Nun bist du ja aber einfach Bürgermeister von einer Stadt, in Ostdeutschland, in einer Region, die sozusagen ja viele Merkmale hat, wie man irgendwie auch eine Region in Ostdeutschland bezeichnen würde. Wie sehr ist das für dich persönlich einfach ein Thema? Identifizierst du dich? Würdest du sagen, du bist irgendwie Ostdeutscher? Oder würdest du sagen, ich bin Bürgermeister in einer Region und das Bundesland liegt halt in Ostdeutschland? Wie ist so dein Blick auf die ganze Debatte auch?
Also aus der Bürgermeisterperspektive, vielleicht dann aus der persönlichen Perspektive, aber Bürgermeisterperspektive ist ganz klar, dass Garz sehr ostdeutsch geprägt ist. Also es gibt eine Biker-Truppe hier vor Ort, das sind die Ostprodukte, die Simson, Trabi und Co. fahren, die sich bewusst so genannt haben, die auch bei vielen städtischen Veranstaltungen so mitmachen. Es gibt auch 16-, 17-, 18-Jährige, die einfach Simson begeistert fahren und da sich austauschen zu. Und es gibt natürlich auch häufig noch diese Tradition, die probieren wir auch in der Stadtkultur irgendwie immer wieder abzubilden, dass wir jetzt 50 Jahre Dienstleistungskombinat in Garz zum Beispiel haben, was man auch in städtischen Veranstaltungen mit einfließen lässt und so. Also, dass man diese Kultur von damals pflegt, ohne sie zu verherrlichen, aber weil es einfach Teil der Geschichte ist, um trotzdem zu zeigen, Tradition ist gut, aber wir brauchen trotzdem einen Aufbruch, das muss Hand in Hand gehen. Mhm. Diese Ebene merke ich als Bürgermeister und privat, wurde es mir immer wieder bewusst. Ich war jetzt auch in den letzten 12 Monaten in einem Förderprogramm für junge ostdeutsche Talente zwischen 18 und 35 Jahren. Die Kinnings Academy heißen die, von der Kinnings Foundation und Schöpflin Stiftung, wo speziell ostdeutsche Talente aus der Zivilgesellschaft auch gefördert werden, weil es einfach davon viel zu wenig gibt. Und im Zuge dessen bin ich erst so richtig mit, also wissenschaftlich und auch politisch mit Ostdeutschland in Kontakt gekommen, als abstrakten Begriff so, und habe auch immer mehr verstanden, dass ist meines Erachtens der Kardinalfehler aus dieser ganzen Wendezeit, wovon wir auch heute merken, dass die AfD so stark ist, BSW so stark ist, die Linke so stark ist in Ostdeutschland, dass man damals einfach sämtliche Ansätze einer neuen politischen Kultur, die in der DDR entstanden ist, mit dem demokratischen Aufbruch als eigene Partei mit runden Tischen, die es als neues Format gab, wo man total viele Dinge, die man sich jetzt in der Demokratie gerade erträumt, was können wir neu testen, damals eigentlich hatte, aber alles blockiert hat einfach, weil man gesagt hat, okay, wir gründen einfach die Ost-CDU, die Ost-SPD und so weiter, und hat so ein politisches System übergestülpt, wo viele bis heute nicht mit warm geworden sind. Das ist, glaube ich, der Kardinalsfehler, warum sich viele heute noch nicht mit dem politischen System identifizieren können, wo man damals einfach diesen neuen Geist hätte in eine ostdeutsche Politikkultur hätte führen müssen. Und das probiere ich gerade zu hinterfragen, warum das so kommen konnte und wie man das heute überhaupt noch auffangen kann.
Und du hast irgendwann mal gesagt, ich zitiere, der Osten ist nicht so, wie man denkt. Wie ist denn der Osten für dich? Wie würdest du es ganz pauschal, jetzt kommen gleich wieder die sagen, es gibt nicht den Osten, aber trotzdem gefragt, wie würdest du es beschreiben? Was macht ihn für dich aus?
Der Osten ist politisch viel innovativer, weil eine viel geringere Parteiverbundenheit und Gebundenheit da ist. Deshalb ist man viel offen für neuere politische Modelle als im Westen, so beobachte ich das zumindest. Und der Osten ist eben unglaublich anpackend. Also wir sind in ganz vielen Dingen fortschrittlich, sei es auch bei wie viel Prozent der Frauen arbeiten. Das ist in Ostdeutschland immer noch weit besser, auch gehaltstechnisch, wenn man Männer und Frauen jetzt vielleicht, als in Westdeutschland. Und so haben wir einfach viele Dinge und diese unglaubliche Anpacker-Mentalität und auch dieses, wir helfen uns gegenseitig, weil von oben kommt ja nicht viel Unterstützung. Das ist natürlich auch viel, die da oben und so, aber es hat auch einen positiven Effekt, wenn man es so nennen will, dass man sich einfach gegenseitig hilft. Und das sind viele coole Momente, wo man einfach, wenn man ein bisschen mehr hinguckt und probiert, die Menschen zu verstehen, auch merkt, dass der Osten ganz anders sein kann.
Naja, und diese Anpacker-Mentalität, wenn man sich Garz, und du hast es auch beschrieben, ja anschaut, da wird einfach viel angepackt. Also ob da irgendwie so der Waggon da umgebaut wird oder die BMX-Strecke oder was auch immer. Also es wird halt einfach gemacht und das ist irgendwie schön zu sehen. Finde ich total cool. Sag, bevor wir auf die letzten drei Fragen kommen, die es immer in diesem Podcast gibt. Du bist ja, und du hast auch gerade gesagt, stark auf LinkedIn und auf Insta unterwegs, um sozusagen deine Politik auch zu kommunizieren, verständlich zu machen. Wenn du Gartz nur mit einem Bild beschreiben müsstest auf Instagram, was wäre da drauf?
Die Oder auf jeden Fall, unsere Stadtsilhouette und Kraniche wegen des Tourismus. Und wenn man es auf ein Bild hinkriegt, so Caspar David Friedrich mäßig, ganz viel Wind und Wolken, dass man diesen Aufbruch und frischen Wind sieht. Und dann spricht die Geschichte für sich, das Wasser spricht für sich, die Landschaft spricht für sich und die Menschen dahinter fühlen das durch den frischen Wind.
Sehr gut. Ich liebe es, diese Frage immer. Habe ich irgendwann mal angefangen, also so in einer anderen Form, aber dachte ich so, es kann jeder so Stadtbotschafter sein und dann nochmal die Tourismusfahne wehen lassen. Lieber Luca, zum Abschluss die drei Fragen. Ostquote, also eine festgesetzte Quote für Ostdeutsche in Führungspositionen. Ja oder nein?
Nein. Finde ich nicht gut, weil das genau das Problem einfach nur verschärft, dass sich Ostdeutsche dann nicht wirklich wertgeschätzt fühlen, sondern eher so auf Zwang fühlen. Und wir haben genug kluge ostdeutsche Köpfe, die es auch so nach oben schaffen. Wir müssen einfach daran arbeiten, dass wir auch diese Mentalität entwickeln wollen. Wir verändern das jetzt einfach und wir können in die höchsten politischen Ebenen vordringen. Dann geht das auch ohne Quote.
Sehr gut. Zweite Frage. Was sind ostdeutsche Produkte, Eigenschaften, Werte, von denen es gut ist, dass wir sie hier und jetzt im gesamtdeutschen Zusammensein haben? Oder was ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben, was uns ganz gut täte, wenn wir mehr davon hätten?
Also gute Dinge, ganz klein angefangen vom grünen Pfeil bei Ampeln, was immer häufig vergessen wird. Also kann man ganz viele Dinge aus dem Alltag picken, was ich total cool finde.
Sehr gut, wurde noch nie genannt hier. Hervorragend. Ach,
genau, wissen die wenigstens, ein grünen Pfeil, dank Ostdeutschland. Genau, das auf jeden Fall. Und dann natürlich auch vielleicht das Ostdeutscheste überhaupt, diese Arbeitseinsätze oder Subotniks von damals, die machen wir auch in Gartz. Also jeden Freitag ist Arbeitseinsatz durch Gartz schöner machen als Initiative. Mhm. Und deshalb, was wir hatten als Anpacker-Mentalität, also Subotniks, Arbeitseinsätze einfach konkret vor Ort machen, das kann man sich unbedingt von Ostdeutschland abgucken.
Ja, mega. Das heißt, freitags kommt ihr immer zusammen und dann wird was gemacht, ganz unterschiedliche Aktivitäten oder halt einfach Arbeitseinsätze.
Genau, inzwischen sind es 40 Freiwillige, die mithelfen und jeden Freitag werden meistens städtische Grünflächen gepflegt, weil auch da, wir haben nicht genug Geld für Stadtarbeiter. Deshalb bleiben viele städtische Flächen einfach ja brachliegend und die werden dann durch die, insgesamt sind 22 Flächen inzwischen, die gepflegt werden, durch die ganzen Ehrenamtlichen dann ja wieder schön gemacht.
Toll, also das ist doch mal ein richtig schöner Impuls. Und letzte Frage, wen möchtest du hören in diesem Podcast?
Ja, mit der Frage tue ich mich echt schwer. Eigentlich wollte ich einen Westdeutschen empfehlen sozusagen, damit der natürlich die Perspektive...
Ist auch erlaubt.
Ja, okay. Da. Aber wenn ich jemanden empfehlen kann, dann... Ich habe mir die Frage bewusst offen gehalten. Ich struggle gerade so ein bisschen.
Das ist okay.
Ja, dann würde ich wahrscheinlich Lars Kaczmarek nehmen. Der ist SPD-Landtagsabgeordneter in Brandenburg, ist auch noch relativ jung und ist in der Lausitz für den Landtag und hat auch in der Lausitz, die auch ähnlich wie die Uckermark ganz viele Strukturherausforderungen hat, ganz viele neue Formate gestartet und baut da auch, glaube ich, das Vertrauen auf in eine neue Politik. Und er hat eben den Weg gewählt in etablierten Parteien. Also jetzt nicht so gemacht wie ich aus der SPD raus und was eigenes, sondern Lars setzt sich gerade in der SPD durch und wäre, glaube ich, unglaublich spannend, mal zu hören, wie er das alles so in etablierten Strukturen probiert, neu aufzurollen.
Sehr gut. Wird notiert. War ein schönes Plädoyer. Lieber Luca, vielen Dank für diesen Podcast. Ich fand es mega spannend und es ist eigentlich das eingetreten, was ich mir erhofft habe, sozusagen, dass wir darüber sprechen, wie man einfach zuversichtlich nach vorn schauen kann. Ne? Die Ausgangsvoraussetzungen sind halt einfach auch herausfordernd und komplex, aber irgendwie schaffst du es, da einen neuen Spirit reinzubringen. Das finde ich ganz toll und das könnte auch ein schönes Beispiel für, ja, für andere Ebenen sein, für andere Bereiche im Leben. Danke für die Eindrücke. Liebe Grüße an Opa. Ich hoffe, es ist alles wieder gut. Und danke, dass du hier warst und alles Gute.
Ja, danke dir, Toni. Bis bald. Bleib mutig.
Danke.
Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.